Ich war am Freitag auf einer Taylor Swift Party.
Wow, war sie auch da?
Das wäre richtig toll gewesen. War sie leider nicht. Wir haben alle gewartet. Aber
Ja.
das war ganz toll. Es war, aber ich bin ja immer noch ein bisschen müde und ich habe, glaube ich, alle positiven Emotionen der letzten Tage aufgebraucht und sie laden sich jetzt gerade erst alle wieder auf. Und ich hoffe,
Oh.
ich kann den Rest davon hierfür channeln.
Kriegst du hin, ich glaube an dich.
Jawohl, auf geht's. Gut, let's go. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Hypertext, dem Podcast zu Literatur, Fun und Internet. Mein Name ist Fabian Navarro, ich bin Autor, Slampoet und Kulturveranstalter aus Wien und einmal im Monat behandle ich hier ein Thema, das im weitesten Sinne mit Text zu tun hat. Heute geht es um die Frage, die in keinem Interview mit Schreibenden fehlen darf, die teilweise Augenrollen und endlose Monologe über göttliche Inspiration zur Folge hatte. Es ist die älteste Frage, die AutorInnen gestellt wird und die seit jeher einen leichten Schauer über den von am Schreibtisch sitzenden gekrümmten Rücken jagt. Wie kommst du eigentlich auf deine Ideen? Ja, wie findet man die kleinen knusprigen Einfälle, die dann zu Texten werden? Welche Ideen sind es wert, aufgeschrieben zu werden? Und wie erkennt man das? Darüber und über andere Aspekte des Schreibens spreche ich heute mit Clara Gjörbiro. Clara wohnt in Hamburg, hat Psychologie, Publizistik und davor sogar aus Versehen BWL studiert. Seit Jahren ist sie im Impro-Theaterbereich in unterschiedlichen Formaten unterwegs. Sie tritt auf Stand-up und Poetry Slam-Bühnen auf, moderiert Events, hat ein Poetry Slam-Team mit Luke Muni und veranstaltet monatlich das extrem erfolgreiche Bühnenformat PowerPoint Karaoke in Hamburg im Haus 73 und in, glaube ich, anderen Spielstätten. Davon wird sie uns später noch erzählen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Clara Gjörbiro.
Hallo, schön, dass ich da
Hallo.
sein darf. Freut mich sehr. Es war eine sehr schöne Anmoderation. Danke.
Danke. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe, wie du vielleicht gesehen hast, einen alten Ankündigungstext recycelt, den wir mal
Ja.
hatten, für eine Impro-Show, die wir gemeinsam gemacht haben. Clara und ich kennen uns aus Wien von PowerPoint-Karaoke, glaube ich.
Ja.
Ja, genau, da haben wir uns
Ja.
kennengelernt.
Ja.
Und PowerPoint Karaoke, für die, die es nicht kennen, ist ein Format mit eins der besten Veranstaltungsformate, würde ich
Ja,
sagen,
auf jeden Fall.
am großen, weiten Bühnenhimmel, bei dem Menschen Präsentationen halten, die sie noch nie vorher gesehen haben und dafür 8 Minuten Zeit haben und dann von Leuten, die sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen, dafür bewertet werden. Es ist das der Peak an Unterhaltung, es ist Impro, es ist ein bisschen Kunst, es ist ein bisschen irgendwas dazwischen und es ist auf jeden Fall eine extrem schöne Erfahrung für Leute, die entweder schon sehr lange auf der Bühne stehen oder noch gar nicht auf der Bühne gestanden haben oder für Leute, die einfach Leuten gern dabei zusehen, wie sie sich an hirnrissigen Folien versuchen abzuarbeiten. Genau. Und dann haben wir in der Pandemie zusammen auch noch eine Impro-Show gemacht mit dem fantastischen Titel, wie ich immer noch finde,
Ja.
Streamprovisation.
Ja. Wer hat sich diesen Titel eigentlich ausgedacht? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Wir haben, glaube ich, einfach gebrainstormt und wie wir auf die Idee, um auf das Thema dieses Podcasts zu kommen, sind, wissen wir gar nicht mehr. Es ist ja häufig bei Ideen so. Man weiß am Ende gar nicht mehr, wie man drauf gekommen ist. Aber ja, klar, jetzt habe ich ganz schon viel erzählt, nochmal anmoderiert. Wie geht's dir? Was macht das Leben bei dir?
Was macht das Leben? Was macht die Kunst oder mein Privatleben? Ich kann auch ganz viel über mein
Du
Privatleben
kannst gerne auch dem Millionenpublikum hier
erzählen.
dein Privatleben auslegen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, nee, mir geht's gut. Ich bin im Vorweihnachtsenthusiasmus. Ich bin sehr vorweihnachtlich drauf, wie man auch auf der Bühne unschwer erkennen kann. Ich tingle überall nur noch mit Weihnachtsmütze rum.
Das ist toll.
Ja, das finde ich auch. Wir haben nächste Woche eine Weihnachtsausgabe von PowerPoint Karaoke. Letztes Jahr gab es die wundervolle Präsentation, wie man Rentieren Fliegen beibringt. Die hat mein Kollege Bene gemacht, die war auch toll. Ja, und ansonsten freue ich mich auf das nächste Jahr und auf Ideen sammeln und auf hoffentlich ein bisschen mehr Zeit für Ideen und Kunst, weil im Moment ist viel Auftreten und wenig Zeit für neue Ideen tatsächlich.
Okay, also ich glaube, das Phänomen kennt man vor allen Dingen, wenn man eben, so wie wir das machen, halt auf Bühnenveranstaltungen seine Ideen dann auch präsentiert. Also es gibt ja auch andere Formen vom Schreiben, wo man einfach fast keine Lesung im Jahr macht und größtenteils einfach wirklich schreibt. Aber ich habe das auch, dass es so zwei Phasen im Jahr gibt. Eine, wo ich deutlich mehr auftrete, als irgendwie kreativ bin und eine, wo ich einfach mehr schreibe. Wie organisierst du das denn eigentlich? Weil du hast ja noch neben der Arbeit als Künstlerin ja noch einen anderen Beruf. Du machst ja auch noch andere Sachen.
Ja, ich bin noch angestellt. Im Moment 4 Tage die Woche. Und ich habe mittwochs keine Lohnarbeit und organisiere mich im Moment so, dass ich dann mittwochs mir frei halte, um irgendwie Texte zu schreiben und Bits und Folien zu machen und so weiter und so fort. Faktisch funktioniert das gerade nicht so gut, weil faktisch bin ich halt 4 Tage im Büro und abends mindestens 2-mal die Woche auf der Bühne, sodass ich mittwochs eher Pause brauche von allem. Und deswegen oft nicht so viele neue Ideen produziere. Aber wenn alles gut läuft, dann, ich weiß nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber...
Gleich.
Oh, okay. Ja, dann, wenn alles
live.
Gut
wir
läuft...
Wir sind so mit so 3 Stunden Versetzung live.
Krass. Oh, das ist wie bei GZSZ so ein bisschen.
Ja, genau. nee, also da sehe ich mich auch ungefähr. Da sehe ich mich ungefähr bei zwischen GZSZ und Lindenstraße. Ungefähr da.
Wir hatten neulich übrigens eine Präsi über GZSZ, surprise, surprise, ich habe die gemacht. Und die hat ein Mensch präsentiert, der keine Ahnung davon hatte, aber er hat es so souverän gemacht, dass das Publikum, glaube ich, teilweise nicht anerkannt hat, wie genial er war, weil er einfach on the fly, also er hat perfekten Namen zugeordnet, er hat alles so gut gemacht, dass die Leute so waren, oh ja, war auf jeden Fall ganz gut, aber ich glaube, viele dachten, er kannte diese Charaktere alle, er kannte niemanden, ich wusste das, weil ich das kenne. Das war ganz toll. Das war ganz, ganz toll. Ja, also wenn alles gut läuft, dann habe ich ab Januar einen Tag mehr in der Woche, den ich nicht in der Lohnarbeit bin. Und dann werde ich mich wirklich so organisieren, dass ich an dem Tag, in dem ich nicht im Büro bin, schreibe, mir dafür Blöcke einrichte, ins Café gehe oder zu Hause und da wirklich dafür Zeit schaffe.
Aber machst du dann auch Wochenende? Also, oder ist das dann auch Zeit, die du für versuchst, irgendwie kreativ zu nutzen, oder machst du oder hast du keine Freizeit?
Doch, eigentlich will ich Wochenende haben, das ist der Plan, dass ich am Wochenende wirklich nur Freizeit habe. Ich habe ja auch noch, ich habe sehr zeitintensive Hobbys, so wie Frosthaven spielen, falls es irgendjemandem was sagt. Das ist ein sehr großes WoW-artiges Brettspiel, was man über 1-2 Jahre spielt und dann den ganzen Tag. Das ist immer ein Tag des Wochenendes. Da kommen aber auch manchmal Ideen, also Fantasy-Welt halt, ne? Das ist schön. Ja. Da kann man irgendwie sammeln.
Ich bin auch in Pen and Paper-Gruppen, das kenne ich ja voll. Da hat man auf jeden Fall auch Ideen, dass man die man.
Ne? Finde ich nämlich auch. Ja, das heißt eigentlich am Wochenende frei, aber de facto ist, irgendwas ist dann doch irgendwie immer so. Mhm. Und dann brauche ich doch noch was für eine Moderation oder für einen Text oder für Team. Team-Auftritte planen wir oft, also da treffen wir uns oft am Wochenende. Ja.
Okay. Das heißt. Du versuchst eigentlich, dir Zeit einzuräumen für kreativ sein und für quasi, sage ich mal, auch Ideen finden oder zumindest halt irgendwie Ideen umsetzen. Aber es funktioniert am Ende nicht ganz so, wie du es dir vorgenommen hast. Das, es ist im Moment bei mir haargenauso. Ich hatte heute eigentlich vor, noch ein Paper abzugeben. Ich muss noch so ein halbwissenschaftliches Paper zur Vermittlung von digitaler Literatur anfertigen. Und da bin dauert noch einen Moment, bis das fertig ist. Aber ich werde mich direkt nach dieser Folge dran setzen. Und dann gibt es auch immer so, ja, eben halt Sachen, die unerwartet auftreten. Und ich weiß nicht, gibt es dann Phasen, wo du es gar nicht schaffst, irgendwie neue Sachen zu schreiben, wo du irgendwie auch keine Ideen hast? Oder hast du das Gefühl, du hast immer Ideen? Weil ich werde gleich erzählen, wie es bei mir ist, aber ich würde einfach gerne hören, wie geht's bei dir denn?
Ich habe absolut Phasen, wo ich keine Ideen habe. Tatsächlich vor allem, wenn ich viel auftrete, weil dann bin ich halt bei diesen Auftritten im Kopf und gehe die Sachen durch, die ich irgendwie dann auf der Bühne präsentiere. Und da ist echt wenig Platz. Also ich habe wirklich viel eher, ich war jetzt vor 2 Wochen in Wien, das war sehr schön. Ja. Wir haben uns nicht gesehen, das war nicht so schön.
Das war gar schön.
Aber da habe ich dann so richtig gemerkt, wie sehr es irgendwie die Pause braucht von mal rauskommen oder Zugfahren oder was auch immer, damit Platz ist für Ideen und wie sehr man auch auf Bühne sein muss, um eben Platz zu haben. Also gerade wenn ich richtig viel auftrete, dann habe ich oft nicht so viele Ideen.
Und wenn du welche bekommst, wie organisierst du die irgendwie oder wie machst du es? Also ich versuche ja immer irgendwie, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, ich habe ja unterschiedliche Projekte. Ich habe Poetry Slam Texte, die ich schreiben möchte. Es gibt Romane, an denen ich sitze oder aktuell einer, aber demnächst steht eigentlich idealerweise noch der 3. Katzenkrimi an. Und ich habe dann immer so größere Ideen, wie zum Beispiel einen längeren Text oder so, und versuche dann im Alltag so dafür zu sammeln. Also, dass ich dann quasi halt irgendwie 3, 4 Notizzettel oder also virtuelle Zettel quasi irgendwie habe und dann versuche ich alles da reinzutragen, was dahin passt. und dann sammle ich erst einmal. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber es ist halt, es ist so ganz banal und basic, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so die effektivste Methode, um erstmal so überhaupt so Bullshit zu sammeln, um dann loszulegen.
Ja, ja voll, das mache ich ähnlich. Also auch über halt Handy oder ich habe sehr viele so Notizbücher. Ich habe in jeder Tasche eins. Mhm. Das ist nicht so praktisch, weil dann steht in jedem Buch immer mal irgendwas drin. Und das habe ich, glaube ich, noch nie so zusammengetragen. Ich glaube, da wäre ich überrascht, was da noch für gute Sachen drin stehen.
Aber ich habe zwei, drei Texte immer noch irgendwie mit dabei, auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so eine komplette Summe. Oder vielleicht auch mal dieselbe Idee, die ich zweimal hatte und sie dachte, oh, das ist eine gute Idee. Wahnsinn, die hatte ich schon wieder. Also immer irgendwas dabei haben, wo man es halt festhalten kann und dann aufschreiben, wenn irgendwie was da ist und dann gucken, wie man es zusammen pferchen kann, sage ich mal, ob es irgendwie zusammenpasst oder halt getrennte Sachen sind.
Ja, und wie erkennst du, dass dann eine Idee gut ist? Weil das ist mein größter Struggle. Also wie entscheidest du, das setze ich jetzt um?
Ich meine, bei Comedy ist es zum Glück relativ leicht, dass da, also da probiere ich Sachen sehr schnell aus. Das ist halt das Gute, dass ich halt, wenn ich gerade nicht auf einer Comedy-Bühne bin, bin ich halt irgendwie am Moderieren und da kann man ja gut einfach Jokes ausprobieren und merkt dann sehr schnell, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ja. Manchmal reagieren die Leute gar nicht drauf und ich denke mir, das ist aber gut, ich will das irgendwie nochmal ausprobieren oder dran feilen. Aber das ist richtig gut zum Testen einfach, das kannst du halt am Menschen ausprobieren. Bei Slam-Texten ist es komplizierter. Da habe ich irgendwie, ich habe das den Eindruck, wenn mir irgendwas richtig, richtig wichtig ist, dann finde ich irgendwie einen Weg, das so dann zu formulieren, dass es irgendwie eine gute Idee wird, falls es Sinn ergibt. So. Also,
dass quasi ein Teil der Idee auch beim Schreiben noch erstmal entsteht, oder wie meinst du das?
Nee, also dass ich zum Beispiel, ich hab einen Slam-Text geschrieben über das Entschuldigen, dass Frauen sich so viel entschuldigen. Und die Idee hatte ich halt und dachte mir so, oh, das Thema finde ich richtig wichtig, das gehört irgendwie erzählt, sage ich mal. Und das ist jetzt eine Idee, also die, blöd gesagt, die boxe ich irgendwie durch. So. Ja. Also da versuche ich zu einem guten Text zu machen. Und dann gucke ich eher, wie kann ich daraus einen guten Text machen und da vielleicht Sachen draus zu streichen. Aber so die Grundidee, die finde ich wichtig. So, das habe ich auch manchmal, dass ich mir denke, ich finde die Idee einfach wichtig und dann bleibe ich dabei. So, und bei anderen Sachen weiß ich nicht, bin ich noch am rausfinden, woher ich weiß, ob eine Idee gut ist oder nicht. Was sind denn deine Hinweise?
Ich habe keine, also Hinweise, ich habe eher Beobachtungen, also so, ich weiß nur, wie ich es mache. Ich mache es sehr ähnlich, also so dieses auf Bühnen ausprobieren. Ich moderiere ehrlich gesagt immer relativ, also die Shows, die ich bisher moderiere, ist ja größtenteils eben auch PowerPoint-Karaoke und da ist die Moderation, dadurch, dass wir auch eine Moderationspräsentation haben, ist die meistens sehr vorgegeben und der Rest ist quasi Interaktion mit dem Publikum, wo gar nicht so viel Platz, also wo ich mir auch gar nicht so viel Platz nehme, um eigene Gags auszuprobieren, weil ich auch mit der Francesca Herr zusammen moderiere und ich glaube, wenn ich dann noch eigene Bits in dem Ding ausprobieren würde, würde das einfach sehr viel Raum einnehmen und ich glaube, der ist halt in so zum Beispiel in einer Doppelmoderation auch gar nicht immer möglich. Also man kann hin und wieder mal einen Spruch oder so ausprobieren, aber viel soll ja auch darum gehen. Also ich finde, ich mag das gerne halt dann auch mit dem Publikum vor Ort zu reden. Ich bin auch ganz froh, dass wir keine Reels und keine TikTok-Videos von diesen Veranstaltungen machen und noch ein Crowdworking Reel-Account werden. Aber ja, also bei mir ist dann halt so, ich versuche trotzdem halt Sachen direkt und schnell eigentlich am Publikum auszuprobieren und das Publikum ist aber nicht immer ein Bühnenpublikum, sondern mein direktes Umfeld und erzähle den gleichen Witz, den ich einfach halt irgendwie jetzt gerade schon mal mir überlegt habe, so 3-4 Leuten. Und gleichzeitig ist aber auch halt so, also früher war es Twitter, jetzt ist es eher Blue Sky, halt da so kurze Notizen mal rein dreschen. Das ist jetzt gerade unzuverlässig geworden, weil sich irgendwie durch Blue Sky und den Verfall von Twitter halt irgendwie ganz viel geändert hat und ich jetzt nicht mehr ganz sicher weiß, wo probiere ich solche Sachen aus.
Hallo, Katze. Kater? Katze?
Nee, Katze ist die. Pixel ist gerade hier auf meine Lehne gerannt und mit einer Geschwindigkeit, die ich so nicht antizipiert hatte. Versuche ich das eigentlich halt irgendwie im direkten Umfeld mal auszuprobieren. Und es gibt so ein paar Leute, bei denen weiß ich, wenn sie mit den Augen rollen, ist der Witz gut. Es gibt so ein paar Leute, die es witzig finden. Und es gibt Leute, die aber auch wo ich nicht ganz sicher weiß, manchmal weiß ich auch nicht, wenn ich so Leuten, die ich nicht so gut kenne, erzähle, weiß ich nicht, ob sie einfach aus Höflichkeit lachen. Also das ist zumindest bei Witzen so. Und ich habe jetzt aber ja gerade zum Beispiel Ideen für Romane und so weiter und ich krieg halt schon ein Gefühl, wie gut eine Idee ist, wenn ich halt relativ viel ungefragtes Feedback dazu bekomme. Wenn ich relativ viel, also meistens, also vor allen Dingen ungefragt positives Feedback oder negatives, aber jetzt in dem aktuellen Fall war es tatsächlich relativ viel positives Feedback, was ich selbst gar nicht so erwartet hatte. Und das hat dann irgendwie nochmal so bestätigt, dass da vielleicht mehr hinter ist. Aber ich finde es so spannend, dass ich das selbst gar nicht immer hundertprozentig selbst aus mir heraus entscheiden kann. Also natürlich gibt es auch so, wie bei dir jetzt, wie bei dem Entschuldigen-Thema, gibt es auch manchmal Themen, die müssen so raus.
Ja.
Aber wenn man das, also ich mache das ja wirklich als Beruf und ich kann mich nicht immer darauf verlassen, dass gerade irgendwas in meinem Leben ist, was gerade so pressing ist, glaube ich, dass halt, dass es sofort raus muss, weil ich muss halt trotzdem weiter auch gleichzeitig suchen.
Ja, voll.
Und das ist halt irgendwie so mache ich das dann. Ja, dann auch ausprobieren und erstmal machen und schreiben und versuchen, sich zu überwinden, nicht in diese Spirale von, das ist furchtbar, ich schreibe das jetzt nicht, reinzukommen, weil an die komme ich dann irgendwie ganz regelmäßig. Wie machst du denn, wenn du die Ideen umsetzt? Wie gehst du denn dann dran? Also, weil du hast ja eben gerade schon gesagt, so es ist Ideen haben und Ideen dann umsetzen sind ja nochmal irgendwie unterschiedliche Dinge.
Ja, super schwierig und super unterschiedlich, je nach Textform auch einfach. Also, wie gesagt, bei so Comedy-Sachen, das ist ja viel kürzer. Also einzelne Sachen hast du ein Minuten Geschichte, Anekdote, Witz, was auch immer und dann passt das und dann reicht das auch teil. Also gerade für Moderation reicht es ja, wie du sagst, das soll ja nicht so ausufernd sein. Aber wenn es irgendwie zum Beispiel ein Slamtext sein soll, der soll ja in sich groß und schlüssig sein. Das finde ich viel schwieriger. Ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche unverhältnismäßig lange dafür. Also ich habe, glaube ich, in seltensten Fällen einen Text einfach so runtergeschrieben, sondern ich sammle eher über eine längere Zeit Ideen dafür, packe die alle in ein Word-Dokument ungeordnet und dann irgendwann packe ich es in eine Textform und dann gucke ich auch irgendwie, passt das eher lyrisch oder eher nicht oder wie auch immer. So. Aber da ist irgendwie erstmal ein Sammelprozess, der eine Weile dauert, bis ich dann sage, okay, ich habe genug, wo ich sage, daraus kann ich jetzt wirklich einen Text machen.
Wenn du dann so viel ungeordnetes Zeug hast, also bei mir ist dann so, da ist auch ganz viel Bullshit dabei, wie sortierst du das dann aus?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so gut im Aussortieren. Ja, dieses Kill Your Darlings-Ding ist ja auch einfach wirklich irgendwie eine gute Sache und gleichzeitig finde ich es schwer. Also oft sortiere ich nach Zeit. Also oft, wenn ich es dann zusammengeschrieben habe, ist es einfach zu lang. Und dann gucke ich, was finde ich am wenigsten wichtig oder gut, so, oder witzig.
Ja.
Und sortiere danach aus. Ist aber natürlich auch eine subjektive Sache oder übers Ausprobieren. So, manchmal habe ich ja auch in Slam-Texten irgendwie Jokes drin, die ich vielleicht schon auf der Bühne ausprobiert habe und dann weiß ich darüber was. So.
Das finde ich immer ganz gut, wenn man so Sachen hat, von denen man auf jeden Fall weiß, das funktioniert. Das sind für mich so die sicheren Häfen innerhalb des Textes von Bühnentexten.
Auf jeden Fall.
So, wenn ich weiß, oh Gott, wenn es ein Abend ist, der furchtbar ist, und ich weiß, das Publikum hat auch nicht so richtig Bock offenbar.
Ja.
Und ich weiß aber, wenn ich jetzt gleich diese eine Stelle sage, dann wird zumindest von ein paar Leuten, die noch ganz so halb wach sind, von denen wird dann gelacht. Und das ist für mich dann das, was mich an dem Abend über Wasser hält.
Ja. Das ist dann auch, also was du auch vorhin angesprochen hast, ist auch natürlich das private Umfeld so. Ich habe auch einige Leute im engen Freundinnenkreis, die halt auch Kunst machen, mit denen ich natürlich irgendwie auch drüber spreche oder denen ich auch. Also einer meiner liebsten Witze in einem meiner Texte und auch in einem meiner Bits ist entstanden, weil ich das im Freundeskreis irgendwie einfach mal erzählt habe und die Leute haben richtig gelacht, mich völlig entgeistert angeguckt und haben gesagt, Clara, das machen nicht alle Menschen so. Das ist sehr, sehr weird. Das musst du irgendwo erzählen. Und ich war so richtig überrascht, weil ich mir dachte, hä, das machen doch alle so. So. Also
was
es ging um das Tagebuchschreiben, dass ich halt zensiert Tagebuch schreibe, weil ich mir immer vorstelle, wenn jetzt jemand in meine Wohnung einbricht und mein Tagebuch liest, dann will ich, dass die Person irgendwie mich für eine coole Person hält und dass ich das immer im Kopf habe, wenn ich Tagebuch schreibe. Ich denke so, das kann ich nicht schreiben, das ist nicht witzig genug, wenn das jemand liest und so. Und alle waren so, hä, das ist klar, die meisten Leute schreiben Tagebuch für sich. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen und das fand ich dann witzig.
Ja, ich finde das funktioniert immer. Das ist großartig. Ja, Aber ich mag auch den leichten Größenwahn, der da mitschwingt. Ich glaube, ich schreibe das nämlich auch so. Wenn ich da, also so dieses so, wenn irgendwann dann die große Sammelausgabe der gesammelten Briefe von Clara Gerbery und Fabian Navarro erscheinen, dann möchte ich aber auch, dass wir da gute Sachen gesagt haben.
Ja, voll. Eben. Aber stell dir mal vor, jemand bricht in deine Wohnung ein und dann ist diese Person enttäuscht von dir. Das finde ich schade.
Ja, aber vielleicht ist sie auch enttäuscht von mir, weil sie merkt, dass es bei mir generell nichts zu holen gibt. Also so, das ist...
Und dann ist vielleicht der letzte Strohhalm dieses Tagebuch, dass sie sich denkt, ich will wenigstens noch einen guten Abend haben und dann ist es langweilig.
Und dann lässt sie was da, dann lässt sie so 50 Euro auf dem Tisch und sagt, sorry, falsches Haus.
Ja, arbeite mal an deiner Persönlichkeit. Ein kleiner Tipp von mir.
Ja, ja. Hey, wir sehen uns in ein paar Jahren mal wieder. So.
Ja.
Wir melden uns. Ich finde es auch immer ganz schwierig, dann halt, also es gibt ja so auch ganz viele Kreativtechniken, um auf Ideen zu kommen. Mhm. Sei es Brainstorming, sei es irgendwie dieses, man setzt sich einen Timer und schreibt einfach erstmal alles raus zu dem Thema, was einem einfällt. Da gibt es ja wirklich endlose Sachen. Benutzt du da irgendwas von?
Boah, lange nicht mehr. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wenn ich wieder wirklich Tage dafür habe, wo ich das wirklich den ganzen Tag irgendwie oder den ganzen Vormittag machen kann oder so. Also gerade dieses alles runterschreiben, was wir auch bei dir im Stream gemacht haben, ohne Stift fallen lassen und so weiter und so fort, das fand ich immer sehr hilfreich. Also ich finde, da entstehen echt gute Sachen. Das habe ich auch schon privat ein paar Mal genutzt. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe halt, wenn ich Impro mache oder wenn ich irgendwie Geschichten erzähle im Privaten, aber mit Impro-Sachen, dann machen wir das oft, dieses Buch aufschlagen und sich da irgendwie ein Wort rausnehmen oder so, finde ich auch immer nett. Da gibt es auch ein paar Impro-Techniken, die man so macht. Also.
Was sind das so für Techniken, also so diese Impro-Techniken, wenn ich da kurz einhaken darf, weil du machst ja Impro, du machst relativ viel Impro, hast eine Zeit lang relativ viel Impro gemacht, glaube jetzt ein bisschen weniger.
Jetzt wird es wieder mehr.
Okay, aber das ist ja nochmal eine andere Idee. Du brauchst ja Ideen dann quasi direkt in dem Moment. So, warum ist das einfacher, ist das schwieriger oder einfach anders im Vergleich zu, du schreibst jetzt was und wenn ja, wie?
Boah, einfach anders. Also ich finde Impro, es ist natürlich eine ganz eigene Kunst und wirklich, wirklich schwierig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für mich immer ein krasses Sicherheitsnetzwerk, dieses, ich weiß, es ist improvisiert, das Publikum weiß auch, es ist improvisiert. So, das ist für mich gefühlt immer so ein halber Freifahrtschein, weil ich mir denke, wenn es irgendwie nichts wird, dann sind die Leute so, naja, war ja gerade erst improvisiert. So, und wenn es aber richtig gut ist, dann sind sie so, oh mein Gott, und das ist auch noch improvisiert. So, das finde ich daran echt... echt, echt, echt schön. Und da kriegt man ja viel Input einfach vom Publikum, so. Ja. Also man holt sich ja viel ein und dann sagen wir dir was und dann setzt man das irgendwie um. Ist voll anders als beim Schreiben, weil das, manchmal holst du dir eben Sachen, sowas wie durch ein Buch oder was wir früher beim Geschichtenerzählen gemacht haben, das finde ich auch ganz cool, ist, dass du, wenn du zu dritt bist zum Beispiel, ein Wort bildest und zwar immer so, indem du einen Buchstaben sagst, die nächste Person sagt den nächsten Buchstaben und die Person muss aber immer ein Wort im Kopf haben, was diese Buchstaben zusammen ergeben.
Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, wir einfach gestickert.
Ich bin echt nicht gut im Erklären. Also du sagst zum Beispiel B.
Ja.
Dann sage ich A. Und ich habe dann im Kopf Bademeister oder so. Mhm. Dann sagt die dritte Person aber U, weil sie irgendwie Baumhaus im Kopf hat. So. Und das machen wir. ich bin wirklich schlecht im Erklären. Also du sagst immer einen Buchstaben und musst im Kopf das Wort haben, was das ergibt.
Ja.
Am Ende. So. Und das machst du so lange, bis irgendwann eine Person einhakt und sagt, warte, stopp, das glaube ich dir jetzt nicht, dass das irgendwie noch ein Wort ergeben kann.
Mhm.
So. Und dann hat man halt am Ende irgendwie absurde Wörter. Die deutsche Sprache ist dafür ja auch irgendwie gut geeignet. Mhm. Also wir haben zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt und das Inputwort war Treue, Spar, Montags, Gemeinschaftskassenschurke. So.
Mhm.
Das ist ein sehr langes, irgendwie zusammengesetztes, teilweise unlogisches Wort, aber es ist ein Wort. So. Und das ist dadurch entstanden, dass wir immer einen Buchstaben gesagt haben und die Leute haben halt unterschiedliche Ideen, in welche Richtung es gehen soll.
Ja.
Und dann musst du das teilweise anpassen, aber am Ende entsteht irgendwas und das kannst du dann nutzen. So.
Okay, es ist großartig. Ja.
Ja.
Okay, alles klar. Aber das ist halt, also du meinst, weil diese Flüchtigkeit von Impro und auch das eben halt das Wissen vom Publikum ist ja auch immer, es ist so, total witzig, dass wir uns halt so abhängig machen von, was denken die anderen, dass er das schwierig macht. Gleichzeitig glaube ich ja auch, es ist ja auch das, was überhaupt Kunst dann interessant macht, weil es ja Kommunikation mit anderen Leuten ist. Mhm. Also so, wenn ich nur Sachen für mich schreiben würde, selbst also zum Beispiel ein Tagebuch, bei dem ich dann davon, also angenommen in einem extrem unrealistischen Szenario, ich hätte ein Tagebuch, was niemand jemals lesen würde.
Ja, auch so was ich, du nur für dich schreibst, was ich ist nur schon für, unwahrscheinlich.
Völlig absurd. Ja. Wenn ich das hätte, dann, ich weiß gar nicht, ob das ein guter Text sein würde. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre einfach ein Text, der wirklich ausschließlich für mich ist. Und ich glaube, darum geht es ja auch, glaube ich, nicht. Und ich finde, das ist so, es ist so wild. Also irgendwie wird manchmal Leuten vorgeworfen, ich finde, es ist ein Vorwurf, über den denke ich schon immer wieder nach, dieses, das machst du nur, um dem Publikum zu gefallen. Oder du machst nur diese Idee, um dem Publikum zu gefallen. Das ist ein Vorwurf, der sehr leicht irgendwie von den Lippen geht. Und ich verstehe, in manchen Situationen mag das gerechtfertigt sein, wenn zum Beispiel irgendwie ein Trend, der gerade extrem populär ist, auch aufgegriffen wird, um irgendwie zu gefallen. Mhm. Aber selbst da kann es ja sein, dass die Person irgendwie genuin einfach Interesse an diesem Phänomen hat. Ja. Aber sind nicht alle künstlerischen Sachen mehr oder weniger dazu da, um einem gewissen Publikum zu gefallen? Also, es ist eine gewagte These, weil es gibt ja sicher auch Geschichten, die also natürlich aus diesem extremen Bedürfnis von, ich habe jetzt diese Idee, die extrem wichtig ist, und das kann ja auch, können ja einfach Geschichten sein, die sehr nah, einem selbst sehr nah gehen und die selbst irgendwie auch, von denen man weiß, die sind wichtig zu erzählen. Trotzdem, ich weiß nicht, ob da nicht immer die Hoffnung mitschwingt, hoffentlich hört mich wer, hoffentlich ist das, was ich sage, wie ich die Welt sehe, richtig. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur meine oder unsere Sicht jetzt hier. Aber
nee, ich sehe das auch so. Also es ist ja immer, also in dem Moment, in dem du auf der Bühne stehst, aber auch wenn du einen Roman schreibst und den Leute lesen, du interagierst ja, du kommunizierst ja mit den anderen Menschen. So. Und wir wollen ja alle irgendwie verstanden und gehört werden und wir wollen auch alle Nähe herstellen und Gemeinsamkeiten. So. Das heißt, natürlich hoffe ich, wenn ich was erzähle, dass die Leute sich damit identifizieren und es dann auch gut finden oder lachen oder was auch immer. So. Und dann gibt's natürlich, also bei Poetry Slam hast du natürlich noch mal das Extrem, dass du auch noch Bewertungen hast. Ja. So, das ist auch manchmal natürlich im Kopf, dass du überlegst, okay, was, da gibt's, glaube ich, schon häufiger mal die Abwägung, so, was ist jetzt ein Text, der mir gute Punkte bringt und was ist ein Text, der mir wichtig ist zum Beispiel. Das kann schon unterschiedlich sein. Und trotzdem auch bei dem Text, wo du sagst, der gibt jetzt nicht mega hohe Punkte, hast du vielleicht trotzdem einen Grund, warum du ihn erzählst, der nicht nur intern motiviert ist, sondern auch, hey, vielleicht nehmen die Leute da was mit. Oder vielleicht gefällt es drei Leuten und die lernen oder lernen was oder was auch immer. Ja, also doch, glaube ich schon auch.
Ja, also ich finde das also einfach interessant, dass halt eben halt auch so Einfälle ist, so was können, also eine Idee häufig auch so auf die Kriterien abgeklopft wird, so gefällt es mir, aber gefällt es vor allen Dingen auch anderen und gefällt es mir, weil es anderen gefallen wird. Und weiß ich nicht, ist es etwas, was für mich neu, also für mich ist bei einer Idee aber nicht nur das entscheidend. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich finde zum Beispiel auch, dass Ideen müssen in mir zumindest das Gefühl auslösen, dass ich damit was mache, was für mich neu und spielerisch ist irgendwie. Also das ist für mich irgendwie also man könnte natürlich wieder argumentieren, ja, du willst etwas machen, was so viele Leute vor dir noch nicht gemacht haben, damit es auffällig ist. Das ist natürlich halt auch irgendwie ein Grundding. Aber vielleicht ist es auch so ein, ich möchte einfach etwas, was mich nicht langweilt und mich irgendwie aufregt. So. Und ich weiß nicht, wie, was sind so Dinge, die dich dieses Gefühl, also wenn du jetzt auch schon sagst, klar, so was sind diese, was löst das in dir aus? So, was sind Ideen, die du so spannend findest?
Also auf jeden Fall, ich habe das auch, dieses Bedürfnis, irgendwie was Neues zu machen oder was nicht so häufig ist. Ich habe das, glaube ich, weniger stark. Ich merke das zum Beispiel mit meinem Teampartner Luke, der macht schon länger Slam als ich. So, und wenn wir zusammenarbeiten, ist es oft so, dass wir überlegen und welche Idee und so weiter und dass er sagt so, nee, das ist das, was die Leute erwarten, das machen wir nicht. So, also er sagt ganz oft so, dass es, warte, nein, das geht in die typische Richtung, wir machen nicht die typische Richtung. Und manchmal bin ich dann noch so, ich mache das ja gar nicht noch nicht so unfassbar lange, dass ich mir denke, ach, manchmal ist es aber auch ganz nett, dieses typische Slam-Ding oder dieses typische Comedy-Ding oder was auch immer. So, ich glaube, am meisten begeistern tun mich Ideen, wenn ich sie witzig finde und sie trotzdem eine politische Message haben. So, das klingt so ein bisschen platt, aber das ist mir irgendwie das, was mir am meisten am Herzen liegt, was ich sehr befriedigend finde, wenn das klappt. Dass es irgendwie ein Gag ist und halt gleichzeitig irgendwas verpackt, irgendwas, ja, Politisches. So, das macht mir Spaß. Und wenn es im besten Fall dann noch irgendwie originell ist. Perspektivwechsel finde ich toll, da bin ich noch nicht so gut drin. Das finde ich aber, habe ich total Lust, das noch mehr zu machen, zum Beispiel. Das macht man beim Impro ja gerne. So, ich bin jetzt eine Waschmaschine und dann spiele ich die. Und wie ist das für die? Und das ist geil. So, das findet das Publikum geil. Ich finde es geil, es macht Spaß. Ist schön.
Ich finde auch nochmal voll gut, was du zu Impro gesagt hast, dass diese mit dieser Fallhöhe, weil natürlich denkt man dann bei geschriebenen Texten, der hatte jetzt so viel Zeit, sich da was auszudenken und das, das ist das, was da geschrieben wird, you serious, so. Und das ist ja bei Büchern dann nochmal mehr, da haben drei, vier Leute schon drüber gelesen und das ist immer noch so kacke. Wie kann das eine Idee sein, die jemand für schreibenswürdig erachtet?
Absolut. Ja, absolut.
Voll, okay. Aber bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher so bei Ideen, die andere dann schon gehabt haben. So, das finde ich auch immer noch so ein bisschen so, wie gehst du damit um, wenn du merkst, ah, ich will diese Idee gerade umsetzen, irgendwie, ich habe in meinem Notizbuch jetzt irgendwie drei, vier Notizen zu einem Text gemacht und dann bist du auf einem Abend und jemand trägt einen Text vor, in dem genau das drin vorkommt.
Dann lasse ich es oft.
Echt?
Ja, okay. Tatsächlich.
Ja.
Und du?
Ja, vermutlich auch. Oder ich versuche es halt noch so zu drehen, dass ich nicht schon wieder was Neues finden muss, über das ich schreiben möchte. Aber ja, also ich gab auch schon viele Momente, wo ich dann gesagt habe, gut, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich und das ist auch sehr prominent irgendwie, was die andere Person schon macht.
Ja.
Und das ist halt so, das ist das Schlimme. So, eigentlich möchte man Teil dieses öffentlichen Ideenaustausches ja sein und gleichzeitig merkt man dann, oh, aber ich bin gar nicht ich. Also ich bin nicht so individuell, weil jemand anders hat das schon gesagt und dass das einen dann irgendwie so beschränkt, das finde ich immer sehr schade, obwohl ich bin eh auf einer logischen Ebene auch einfach überzeugt, alle Ideen waren in irgendeiner Form schon mal da.
Ja,
so.
Klar.
Die Menschheit gibt es jetzt lang genug und die Kreativität hat sich nicht so viel geändert, würde ich jetzt sagen, über die letzten tausende Jahre. Und sagt man ja auch häufig, dass Ideen gut funktionieren, wenn sie ein ganz klein bisschen Neues haben, aber größtenteils auf was Altes referieren. So, da ist das so eine Faustregel.
Absolut. Also,
und dieses Neue zu finden.
Ja. Aber das habe ich auch zum Beispiel, ich habe auch unterrichtet in meinem vorigen Job auch Impro. Und da habe ich den Leuten auch gesagt, weil viele Menschen gerade bei Impro, wenn sie mit Impro neu anfangen oder sich nicht trauen, damit anzufangen, sagen sie oft, oh Gott, und ich bin nicht so kreativ und ich habe nicht die Ideen und mir fällt da nichts ein und so weiter und so fort. Und da habe ich halt zum Beispiel immer gesagt, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. So. Also gerade große, erfolgreiche Sachen sind ja oft, also so HeldInnen-Geschichten oder so, die sind alle sehr, sehr ähnlich von der Grundidee. Und trotzdem funktionieren sie, weil dann vielleicht irgendwie eine schöne Welt aufgebaut wird oder was auch immer. Also ich bin schon auch überzeugt davon, dass das Rad nicht irgendwie komplett neu erfunden werden muss und das auch eben schön ist. Und gerade weil man ja auch als Mensch dieses Bekannte irgendwo sucht. Und bei mir persönlich ist es halt trotzdem, also es sind auch zwei verschiedene Sachen. Ne? Wenn ich einen Text schon habe und dann gehe ich auf eine Bühne und jemand anderes trägt einen Text zu einem ähnlichen Thema vor, dann würde ich den Text jetzt nicht streichen, wenn ich ihn mag. Aber wenn ich jetzt gerade eine erste Notiz dazu irgendwie im Notizbuch habe, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht schreiben, weil ich mir denke, okay, gut, gibt's jetzt irgendwie, passt schon, so.
Gibt es denn Techniken, die du, also du schreibst ja jetzt auch schon einfach länger jetzt eigene Texte und so weiter. Was sind denn so Sachen, die du hast jetzt gerade schon im Impro-Bereich, aber gibt es auch was so im schreibenden Bereich, die du so als Tipps verkaufen würdest, wo du sagen würdest, ja, hey, wenn du jetzt anfängst zu schreiben.
Verkaufen gleich? Als Tipps? Für Geld?
Ja, du musst ja, also verkaufen im Sinne von, du bietest das anderen Leuten an, das ist deine Überzeugung. Du kannst natürlich Geld im Austausch geben, wir können deine PayPal-Sachen in die Shownotes reinpacken.
Ja, das wäre total toll.
Aber
Spaß. Ich mache
Spaß. Nee, also kannst auch gerne, komm jetzt, wir können direkt hier, Clara Gjörbüro, das ist die große Ideen-Verkaufsmaschine, sind fünf Tipps von Clara Gjörbüro zum Schreiben. Sie kosten 39,99 € und die Tipps sind folgende. Wenn ihr ab jetzt gleich Claras Tipps zuhört, dann müsst ihr 39,99 € an Clara Gjörbüro überweisen.
Ja, Tipp 4 hat mir besonders geholfen, natürlich.
Ja.
Gott, gleich 5. Nee, also, Tipps, die mir beim Schreiben helfen. Wow. Also, einerseits tatsächlich, wenn ich mich mal hinsetze, dann mindestens eben 10 Minuten mal runterschreiben. So, eben ohne so ein bisschen wie die Schreibübung, was du gesagt hast, dabei bleiben. Dann finde ich ganz wichtig, das aber auch ruhen zu lassen und dann was anderes zu machen. Zum Beispiel gerade so Sachen wie Hausputz oder was auch immer, wo ich dann im Kopf das vielleicht nochmal durchgehe und woanders bin und aber eben nicht am Schreibtisch und vor diesem Dokument sitzen, finde ich super wichtig. Immer wieder diese Phasen zu haben, wo man irgendwie das nachreflektiert und überlegt und ganz woanders ist. Das hilft mir sehr. Und so praktische Tools wie, keine Ahnung, Reime finden Seiten oder so, ist einfach hilfreich, so. wenn man reimt. Und, also ich zum Beispiel schreibe wirklich gerne so, dass ich den Anfang und das Ende damit irgendwie anfange. So ein bisschen weiß, wie starte ich rein und wo soll es hin am Ende, damit es nicht verloren geht. Ja. Und dann gucke, womit fülle ich das. Ja, das waren jetzt sehr vage Tipps, aber hey.
Sehr super Tipps.
Ist ja nur 39,99, also.
Vor allen Dingen, es ist ja auch, es sind noch gute 39,99 investiert auf jeden Fall. Es sind ja auch Tipps einfach und vor allen Dingen, wenn wir jetzt die absoluten Tipps für die beste Ideenfindung und für alles irgendwie geben könnten, dann würden wir deutlich mehr als 39,99 dafür verlangen müssen.
Ja.
Weil das ist ja doch irgendwie immer so ein persönlicher Weg ist, wie man zu seinen eigenen Texten kommt, wie man zu seinen eigenen Ideen kommt. Und das ist halt vielleicht das frustrierende Fazit. Wie kommt man auf Ideen? Keine Ahnung.
Unterschiedlich.
Ja, mal gucken, unterschiedlich. Mal so, mal so.
Was die sind denn deine fünf Tipps?
Meine fünf Tipps ist, schreiben, 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 sich versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem man regelmäßig schreibt und Pausen machen.
Ja.
Okay. Also ich glaube, das sind...
Aber es ist ein bisschen ähnlich. Guck mal, vielleicht gibt es am Ende doch so ein Best-of-Handbuch.
Ich glaube halt, also wirklich, ich bin ganz fest von dieser ganz stumpfen, du musst dich dazu zwingen, manchmal ist es auch zwingen, aber halt einfach Zeit dafür einräumen, für eben halt diese kreativen Räume, so wie du das ja auch machst. Ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste. Mhm. Und wie man dann zu den Ideen kommt, wird von Idee zu Idee, glaube ich, auch unterschiedlich sein. Aber ich finde, solange man sich hinsetzt und irgendwie versucht zu arbeiten, dann geht es voran. Bei mir zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade dieses Romanprojekt, ich bin jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen einfach sehr langsam vorangekommen. Mhm. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen wirklich ein paar Seiten geschafft. Schön. Und habe auch eigentlich Ideen, wie es jetzt weitergeht. Und das sind so kleine, es stottert so. Es ist auch im Grunde wie dieser Prozess von erst was sammeln, dann was schreiben, aber innerhalb eines Projekts halt irgendwie. Ja. Also für die einzelnen Teile nochmal Unterideen sammeln müssen. Und das funktionierte ganz, ganz okay, aber auch nur, weil ich dann wieder Zeit hatte, mich auch hinzusetzen und zu schreiben. Und das ist halt, dass Zeit halt so ein Riesenfaktor ist und auch natürlich halt damit einhergehend irgendwie Privilegien, die nicht irgendwie sind, dass man den ganzen Tag 40 Stunden lang irgendwo arbeiten muss, um sich das alles zu finanzieren. Das ist ja auch ein riesen, riesen Faktor.
Jeden Tag 40 Stunden ist auch einfach krass.
Jeden Tag 40 Stunden. Ich weiß nicht, wie Lohnarbeit funktioniert. Das ist nicht so.
Schon ungefähr so. Das ist schon echt ungefähr so. Also was ich noch sagen wollte, was ich wirklich auch echt wichtig finde, mittlerweile bin ich so krass überzeugt von dieser gewissen Entzauberung. So, also gerade früher hatte ich viel dieses Bild von Kreativität und auch von Ideen, so dieses, boah, es kommt einem einfach und dann schreibt man das auf und dann ist da dieser perfekte Text innerhalb von 5 Minuten, weil irgendwie was auch immer. So, so funktioniert Kunst. So, die großen KünstlerInnen, das war einfach Talent und bla bla bla. Und auch durch das Psychologiestudium bin ich mittlerweile echt so ein bisschen Gegnerin von diesem Konzept Talent und vielmehr überzeugt von irgendwie Disziplin und von dem Willen, das zu machen und sich dann dran setzen und üben einfach. Also so viel ist Übung. Mhm. Und auch Ideen finden ist Übung und auch Schreiben ist Übung. Und vieles lässt sich echt erlernen. Gerade wenn, also klar, man braucht die Privilegien, die Zeit dafür zu haben und die Muße und so weiter und so fort. Aber das finde ich, glaube ich, echt wichtig. Das ist nicht so ein magisches, wow, ich hatte einfach die perfekte Idee, weil ich stand irgendwie im Regen und dann tropfte der eine Regentropfen und der sah einfach so aus und dann hatte ich dieses Buch.
Das wäre so geil, wenn das funktionieren würde. Ja. Ich hätte aber wirklich damit wäre so viel Arbeit erspart und so viel Frust und so viel Zweifel zwischendurch an Ideen irgendwie. Das kommt ja auch dazu, dass man am Anfang denkt man, die Idee ist mega geil und dann setzt man sich hin und versucht die umzusetzen und dann ist es einfach was völlig anderes. Also ich habe das ganz häufig, dass ich mit einer Grundidee in irgendeinen Text reingehe und am Ende ist es aber in eine komplett andere Richtung gegangen. Ich hatte irgendwie mal einen Text, der sollte um... Ja, also es war schon irgendwie ein Text, da ging es irgendwie so um Männlichkeitskonstruktionen, aber der ist in eine völlig andere Richtung gelaufen und ist dann in etwas kumuliert, wo ich nie gedacht habe, dass ich schreiben sollte. Ich habe zwei Versionen davon. Eine Idee von, wo ich mich gezwungen habe, das umzusetzen, was ich dachte, was ich machen möchte.
Aha.
Und dann halt aus der ersten Hälfte einen ganz anderen Text gemacht, der dann auch sich viel natürlicher angefühlt hat. Das war auch irgendwie eine spannende Erfahrung, dass so eine Idee so zwei unterschiedliche Outcomes irgendwie haben kann.
Ja.
Voll. Ja. Ich hatte noch eine Frage an dich.
Ja.
Du hast jetzt im Impro gesagt, ich mache normalerweise am Ende dieses Podcasts mache ich so ein Gedicht, was ich mit Input vom Publikum geschrieben habe. Ich habe aber die Idee gehabt, der alten Zeiten willen, dass wir vielleicht einfach eine Geschichte improvisieren.
Ja, lass es machen.
Und ich würde einfach mit dir gerne eine Geschichte improvisieren. Und da wir fast live sind mit 3 Stunden Versetzung, weil ich jetzt gleich schneiden werde, machen wir das einfach.
Ja, finde ich gut.
Haben
wir denn Input-Wörter oder so?
Dann würde ich uns gleich suchen
und
dann würde ich damit auch das Ganze noch beenden. Ich würde kurz noch eben 2, 3 Worte an die HörerInnen hier richten, denn dieser Podcast ist schon die 10. Folge, die gerade rausgekommen ist. Yay, dankeschön. Es sind 3 Leute, die zuhören, aber ich habe in einem Spotify Wrapped bin ich aufgetaucht und das hat mich schon sehr glücklich gemacht. Das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, genau. Also dieses Projekt habe ich irgendwie angefangen, weil ich dachte, oh Gott, Twitter zerfällt und ich möchte irgendwie etwas haben, was ein bisschen unabhängig ist von riesengroßen Social-Media-Plattformen. Und irgendwie gefällt mir das ganz gut. Ist so eine Konstante. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig für Ideen übrigens.
Ja.
So eine Konstante, immer an einem gewissen Datum was machen zu müssen. Deswegen ist auch heute der brillante Themenvorschlag, wie man auf Ideen kommt. Denn das ist ja das beste Thema, darüber schreiben, wie man schreibt oder wie man auf Ideen kommt. Und genau, falls ihr weitere Ideen für Themen oder Genres habt, dann könnt ihr da natürlich halt an mich herantreten auf Twitter oder Blue Sky, Instagram, Twitter, wie gesagt, ein bisschen weniger oder halt über E-Mail info@fabianavarro.com. Und wenn man dieses ganze Projekt unterstützen möchte, gibt es eine Steady-Seite, wo man einen schmalen Taler monatlich zahlen kann, damit diese ganze Podcast-Sache nicht mehr Kosten verursacht. Ich muss demnächst noch wieder für die Plattform überweisen. Das wird auf null rausgehen, glaube ich. Genau. Das ist noch die kleine Ansage. Und jetzt würde ich sagen, wir suchen uns einen kurzen Input und erzählen uns noch eine kleine Geschichte.
Finde ich gut.
Ich würde so sagen, 2 Blöcken einfach. Jemand fängt an und beendet die Geschichte dann. Das finde ich doch mal gut.
Ja.
Okay. So, ich mache mal kurz. Clara und ich haben uns jetzt dafür entschieden, den Buchtitelgenerator.de zu nutzen. Und ich habe Titel generiert für Bücher und wir werden kurz euch erzählen, was in diesem Buch vorkommt. Wir werden eine kleine Buchdiskussion über dieses fiktive Buch machen. Und es ist der Titel, wir haben jetzt hier immer so 5 zur Auswahl. Und es ist Die Schwäne mit Strafen.
Mhm.
So ist der Titel dieses Buches, über das wir heute sprechen wollen.
Mhm.
Und der Titel verrät natürlich einiges. Die Schwäne mit Strafen ist ein Kriminalroman aus dem Schwedischen von Pierre Lagerlöf. Pierre Lagerlöf ist ein relativ bekannter, aber noch recht junger Autor, aufstrebend auf jeden Fall, der diesen Roman zusammen mit seiner Partnerin Anita Lagerlöf geschrieben hat. Die haben zusammen diesen Roman als kooperatives Werk vollendet und hat natürlich die ganzen, erst die schwedischen Krimipreise, die europäischen und letztlich auch den International Booker's Award gewonnen. Und jetzt hat dieses, doch schon recht seitenstarke 700-seitige Buch eine gewisse Leserinnenschaft bekommen mit auch Begleiterscheinungen. Also ein großer Faktor für die Populärwerdung von Schwäne mit Strafe war selbstverständlich der TikTok-Trend, der dazu herangezogen wurde, wo Menschen angefangen haben, Strafen für Schwäne sich auszudenken. Und das ist immer so gerade an Situationen vorbeigeschrammt, die dem Tierwohl gefährlich werden konnten. Ist auf jeden Fall auch von vielen, vielen Seiten kritisiert worden. Die Kontroversen hat man auf jeden Fall die letzten Tage im Feuilleton beobachten können. Und ja, aber es ist ein Phänomen unserer Zeit. Schwäne mit Strafe ist einfach, liest sich relativ flockig dahin. Der eine Handlungsstrang, ich weiß nicht, wie es dir ging, Clara, aber der eben mit der Antilope, die jetzt Rennfahrerin wird, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen gruselig.
Ja.
Weil ich auch nicht genau wusste, wie das in der restlichen Symbolik des Buchs irgendwie einzuordnen ist. Aber vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen mehr sagen.
Ja, der Antilopenhandlungsstrang war krass, das war so eine Art Symbolik auf diesen Turbokapitalismus, in dem wir leben. Also diese Antilope hat eine ganze, also das wissen viele nicht, ne? Aber Antilopen sind grundsätzlich sehr, sehr kapitalistisch. Und gerade so das Auto ist für die einfach so das Symbol von Freiheit, von Glück, von damit wollen sie auch die Menschheit irgendwie unterdrücken. Und die Idee von dieser Antilope, eben die dann Rennfahrerin geworden ist in dem Roman, war, dass sie dadurch sozusagen jetzt der Stern wird am Formel-1-Himmel. Und das war gruselig, weil die ist ja auch ein Krimi, ne? Muss man auch einfach deutlich sagen. Die ist da auch über Leichen gegangen, hat auch einfach wirklich in den ganzen Rennen die anderen Autos absichtlich in Unfälle gedrängt. Und es war ganz, ganz schlimm auch zu lesen, weil es sich auch sehr realistisch natürlich angefühlt hat. Also das fand ich wirklich auch sehr, sehr, sehr gruselig. Da gab es dann auch TikTok-Trends zu. Die wurden aber ganz schnell eingestellt, weil da hat man irgendwie dann angefangen mit den Haustieren irgendwie Rennfahrten zu machen. Also das war nicht cool. Das war kein cooler TikTok-Trend auf jeden Fall. So die Katze am Steuer und so. Schwierig, schwierig einfach.
Ja, da gab es hinterher noch tatsächlich diesen Rechtsstreit auch, weil es der eine den Hamster, glaube ich, gefilmt hatte.
Ja.
Und das war aber nicht sein eigener Hamster. Und das ist dann sehr viral gegangen und hat dann relativ viel Profit auch damit gemacht. Und dann wurde damit auch so ein bisschen Recht am Bild für Tiere nochmal neu verhandelt,
genau.
Was ich interessant fand in dem Kontext.
Das ist eigentlich auch ganz schön, auf jeden Fall. Aber die Schwäne haben sich dann auch gemeldet nochmal und haben gesagt, dass es nicht, also vielleicht zu diesem TikTok-Trend nochmal die Strafen. Also Schwäne sind ja ganz, ganz optische Wesen. Also die haben einen krassen Fable für Fashion und finden es ganz schlimm, wenn Menschen nicht Mode bewusst genug angezogen sind. Und dann hat man halt wirklich diese Schwäne dem ausgesetzt, dass Menschen mit unmodischer Kleidung immer wieder den Schwänen so Laufstege präsentiert haben und die Schwäne wurden dann ganz, ganz, ganz wütend. Und das war wirklich, was du sagtest, ne, das grenzte an Tierquälerei eigentlich. Und die haben sich jetzt haben noch mal ein Statement gemacht, haben gesagt, sie finden, der Roman ist gut gelungen und gut geschrieben, aber das gefällt ihnen nicht, in welche Richtung sich das irgendwie entwickelt. So.
Ja. Ja, also ist auf jeden Fall im großen Diskussionspool noch irgendwie Erklärungsbedarf, der da herumschwimmt, möchte ich mal sagen, wie auf einem Teich. Aber das Buch ist auf jeden Fall weiterhin erhältlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr es gelesen habt. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich an dieser Stelle bedanken bei Clara Gjörbiger, unsere Literaturexpertin, die heute hier zu Gast war.
Ja.
Folgt ihr auf allen Social Media, Clari Lari auf Instagram, wo die I's jeweils Einsen sind.
Ja, richtig.
Ja, sehr gut. Jawohl. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Hypertext und bis dann.